Der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Muss ich eigentlich wieder anfangen oder?
Du bist, also du drängelst dich halt auch immer vor.
Ja, deswegen frage ich einfach mal höflich so. Du kannst auch loslegen, wenn du möchtest.
Wie viel die Folge ist es denn?
307.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur 307. Folge von Tee Time, der Golf-Podcast. Es ist Montagmorgen, wie immer, 8.37 Uhr. Jens, Flo, wir nehmen normalerweise um 8.38 Uhr auf, also wir sind früh dran.
Ja.
Am 3.2.2025.
Herrlich.
Wie geht's euch denn?
Gut. Sehr gut.
Toll.
Ja.
Wir müssen kurz... es ist schon beim Vorgespräch rausgekommen, Herr Fritsch hat heute einen Clown gefrühstückt. Deswegen wollen wir das am Anfang der Folge gleich schon mal klarstellen.
Wir wollen uns entschuldigen.
Es könnte niveautechnischer nicht tiefer gehen heute, als es jemals war. Unter Umständen. Aber vielleicht fängt er sich ja auch noch. Also, wir warten mal ab. Zum Glück, und das ist vielleicht die gute Nachricht dieser Folge, sind wir nicht alleine. Wir sind zu viert. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, Kompetenz in diesen Podcast zu kriegen. Und freuen uns, dass Daniel heute bei uns ist. Alias dreifach Bogey. Wir haben schon über dich gesprochen. Der Typ, der Berns und auch andere Runden dermaßen geil kommentiert hat. Wir haben ja schon gesagt, eigentlich wäre das jetzt die Zukunft von Sky, aber da können wir jetzt vielleicht im Verlauf der Folge auch nochmal sprechen. Erstmal herzlich willkommen bei uns, lieber Daniel.
Ja, geil, danke, dass ich erstmal da sein darf. Ja. Also, dass ich Kompetenz mit reinbringen, kann ich schon mal sagen, das wird nicht sein.
Ich wollte ein bisschen Druck aufbauen.
Wir haben nicht gesagt, welche Kompetenz.
Okay, das ist okay, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf und
Wir werden gleich nochmal ein bisschen über das quatschen, was du im Internet immer so abreißt. Ich möchte erst zum Start gleich eine ganz wichtige Mitteilung machen. Ich glaube nämlich, dass das im deutschsprachigen Golf so ein bisschen an den Leuten vorbeigegangen ist. Gestern bekomme ich eine E-Mail. Ich weiß gar nicht, wann ich mich irgendwann in diesem Newsletter da angemeldet habe. Achtung, Regeländerung 2025.
Wow.
Was fällt euch da sofort ein? Euch zwei super Pros?
Ich habe keine Ahnung.
Achtung,
dass 2025 schon gestartet ist und somit die Regeländerung hinfällig ist. Sie hätte vor dem 01.01.2025 kommuniziert werden müssen.
Könnte man rausschneiden, wir lassen es trotzdem drin. Nein, Achtung, festhalten, das ist wichtig. Auf der anderen Seite, Klammer auf, ich kenne nicht einen, der so ein Gerät benutzt. Klammer zu, aber vielleicht bin ich da wieder zu doof für. Also passt mal auf. Selbststehende Putter ist das Stichwort.
Ach, waren die noch erlaubt? Ich dachte, die sind schon länger verboten.
Siehst du? Ich habe doch gewusst, dass wir jetzt gleich wieder so einen Kern in der Golfszene treffen, wo alle nicht genau wissen, was war, was ist, wo laufen wir hin und was ist los. Also, erstens, das Ablegen von Gegenständen als Hilfe zur Ausrichtung oder zum Zielen ist ja grundsätzlich verboten, richtig? Was ist denn heute los? Ein Podcast besteht aus einem Gespräch. Da passiert ein bisschen was gegenseitig. Ich kann auch einfach nur vorlesen und dann war es das für heute.
Lies mal vor und dann kommentieren wir es.
Okay. Dennoch war bis dato das Abstellen von selbststehenden Puttern gestattet.
Was ja eigentlich gar nicht geht.
Ich habe das auch noch nie gesehen, ehrlicherweise.
Klar. Da gab es diese Entwicklungen. War nicht sogar Oliver Heuler einentwickelt?
Ja, genau. Den Spicy Putter hieß der.
Und bevor ich mich in Rage rede, kannst du ganz zu Ende erzählen, lieber Jens.
Also,
oder war es das schon?
Nein, neu in 2025, aber wie gesagt, irgendwie verstehe ich das gar nicht, diese ganze Aufregung. Neu gilt das Verbot des Ablegens oder Abstellens von Gegenständen als Ausrichtungs- und Zielhilfe auch für selbststehende Putter. Ist ab dieser Saison verboten. Ich möchte, dass wir das da raustragen in diese Welt, weil wie viele Menschen wären jetzt mit ihrem selbststehenden Putter
locker 12.
Beim nächsten Turnier einfach rausgeflogen.
Daniel
Disqualifikation.
Ja, ich muss meinen jetzt rausnehmen. Ich hole mir gleich direkt einen neuen, das kann nicht wahr sein. Jetzt haben wir gerade noch gestern einen selbststehenden Putter geholt. Wieso sagst du es nicht gestern? Ja. Das ist nicht dein Ernst.
Ja, ihr müsst euch auch mal ein bisschen selber kümmern, aber deswegen, ich dachte, wir machen ja jetzt gerade.
Also, es gibt diese Kategorie an Equipment im Golf. Die sind zwar sinnvoll und hilfreich, aber sind halt trotzdem wahnsinnig lame. Also, da fällt mir ein, selbststehende Putter. Da fällt mir ein, eine Zählkette.
Ballangel.
Elektro-Trolleys, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Ja. Bitte?
Ja. Hallo? Clips auch, dieser, kennt ihr diesen?
Halt. Moment, stopp mal. Weißt du, wie viel mehr Bierflaschen du mit einem Elektro-Caddy einfach auf 18 Loch mitnehmen kannst,
Ich habe ja gesagt, dass diese Sachen irgendwo sinnvoll sind schon, aber es geht ja um Style. am Ende. Ja?
Nee, und am Ende geht es um die Anzahl der Bierflaschen, nein, mein Freund.
Ja gut, du kannst sie hier, pass auf, du kannst sie ja auch trinken und dann das Tragebag tragen.
Ja eben, dann trinkst du sie alle an der 1, dann musst du nur das Bag zur 1 schleppen oder ziehen. Ja. Ich habe ja nicht alle Trolleys gesagt, ich habe nur Elektro-Trolleys gesagt. So, dann das nächste ist diese Clips für den Putter außen. Kennt ihr die Clips
oh
für den
ja,
Putter
außen? Oh ja, Gott, das geht Willen. Gar nicht.
Ich verstehe, dass das praktisch ist, damit man den Putter nicht aus dem Bag fummeln muss, aber nee, das geht einfach nicht. Genauso wie Eisencover. Ja, Eisencover sorgen dafür, dass die Eisen weniger Scharten haben. Trotzdem geht's gar nicht klar.
Und du 40 Jahre brauchst, diese scheiß Cover abzumachen, um dann deinen scheiß Schloss zu machen.
Also, das sind so, also das ist die, mir fallen bestimmt noch 5 weitere Sachen ein in den nächsten Minuten, aber Wahnsinn. Und da, also selbststehende Putter, natürlich ist es eigentlich geil, weil ich meine, Flo und ich wissen es ganz gut, wie wenige Leute richten beim Putten ihren Putter halbwegs zum Ziel aus oder dahin, wo sie hinputten wollen. Also es ist wenige. Deswegen ist natürlich so ein selbststehender Putter, du stellst ihn hin, dann gehst du nochmal hinterm Ball, guckst die Linie an, denkst dir, ah nee, der ist 3 Zentimeter zu weit links. Dann korrigierst du es nochmal, gehst nochmal hinter. Ist übrigens auch super für Pace of Play.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Und dann puttest du, deswegen grundsätzlich nimmt es natürlich diese Fehlerquelle Zielen ein bisschen raus und es ist insofern sinnvoll und doch ist es einfach lame.
Also wichtig ist nur, falls ihr so ein selbststehendes Gerät auch vielleicht an eurem Pin außen am Back kleben habt, nicht mehr hinstellen, ist verboten.
Oh, mir fällt noch eins ein, diese Saugnäpfe, wo man den Ball aus dem Loch holt.
Hallo, ab einem gewissen Alter ist es auch nicht mehr so einfach, ja, mein Freund. Was ist denn los? So ein paar Sachen.
Es ist hilfreich und sinnvoll, aber es ist.
Lass uns unsportlichen Golfern doch auch noch ein bisschen was vom Leben, ey.
Okay.
Kommt der wieder hin, dann machst du halt 10 Liegestütze am Tag, geht wieder.
Zelle?
Ja?
Wetten wir einen Zwickel, dass der Rittenheimer im Alter von 53 Jahren Saugnapf hat? Mhm. Garantiert den Clip außerhalb an seinem Bag?
Ja.
Und er hat einen Trolley mit Sitz.
Das müsste ich. Oh, die Trolleys mit Sitz, die waren auch geil. Da gab's früher diese Firma, die diesen Ziehtrolley mit Sitz gemacht Kiffe. Hat.
Gibt's die nicht mehr?
War das Kiffe? Ja,
die haben angefangen mit diesen 37 Kilo Bleibatterien und dann diesen Elektro-Trolley, der diesen Sitz hatte. Und den Sitz konntest du geil, aufklappen und da dann kannst du das Mogelwerkzeug drin verstecken für die Runde.
Ja, aber es gab schon geile Erfindungen. Aber im Endeffekt, die Steigerungen sind doch jetzt diese Motorräder oder es gab ja dann irgendwann diese wie Segways oder wie die hießen, wo du dann auch irgendwie dein Golfbag noch draufschneiden konntest. Das war ja dann die Steigerung quasi zu dem Superteil, was damals irgendwie 3 Tonnen gewogen hat. Da musstest du ja einen Anhänger kaufen, damit du dein Elektro-Caddy mitnehmen kannst.
Also ich sag mal so, auf so einem Rollstuhl sehe ich den Bernd auf jeden Fall,
auf so einem elektrischen Rollstuhl.
Und auf jeder Seite ist eine Zählkette.
ich habe die Zählketten links und rechts von meiner Käppi runterhängen.
Nee, du bist so ein Typ, du willst dann mit den 2 Zählketten beweisen, dass du jedes Mal 36 Loch gehst.
Ja, natürlich.
Weil du bist ja noch sportlich, obwohl du eigentlich gar nicht mehr gehst.
Ich will ja dann quasi, so, da gibt es doch auch diese Weltrekorde, ne? wie viele Plätze spielt einer im Jahr und so.
Ja.
Die werde ich natürlich eiskalt schlagen mit meinem Rollstuhl.
Aber dafür brauchst du auf jeden Fall den Saugnapf, damit das schneller geht.
Ja, absolut. Und ich brauche so weich, ich brauche diese, wie die Bunkerrech, Mähmaschinen, die Maschinen, wo du halt den Bunker reinfährst auf dem Golfplatz, die haben ja diese ganz breiten, diese Slicks fast schon, diese ganz breiten, Reifen.
Ja.
Und sowas brauche ich auch auf meinem E-Rollstuhl, weil dann kann ich überall hinfahren. Und es kann mir keiner was.
Das stimmt, ja.
Das ist geil, ja. Okay, und da brauche ich natürlich auch dann einen Clip hier vorne am Schirm von der Cap, wo der Marker ist.
Das ist doch auch gut.
Ja, praktisch, ja.
Ist das auch unter euch Pros wieder scheiße?
Also,
komm.
Das kannst du nicht machen.
Warum nicht?
Nee. Flo,
also noch,
spring mir bitte beiseite.
Ja, natürlich, aber noch schlimmer finde ich, wenn der Clip da unten am Schuh dran ist.
Oh, der Clip am Schuh. Stimmt, dann, weil du bist ja dann schon auf dem Boden, wenn du den Ball markieren willst und dann musst du nur an deinen Schuh greifen und dann ist da die Münze.
Also ich habe jedes Mal ein bisschen Stress, wenn ich Tees, dann den Marker und alles Mögliche in der Hosentasche habe, plus die Gabel und so weiter, dann drehe ich irgendwann durch. Dann denke ich so, scheiße, ich bin nicht schnell genug. Dann habe ich wieder alles in der Hand, deswegen finde ich diese Lösung mit dem Magneten oben an der Cappy gar nicht so doof.
Ja, ist, ja.
Ja. Ja. Bei euch wird man dann gleich wieder in der Szenerie ausgelacht.
Da wirst du richtig ausgelacht. Also da könntest du sicher sein.
Also Clip oben am Schirm ist das Gleiche wie eine Ballangel im Back zu haben.
Ich sag mal, man sieht es oft bei den Damen, aber da kann ich es ja verstehen, weil die haben ja oft Hosen ohne Hosentaschen.
Ah.
Da haben die ja dann haben die den Clip am Schirm, dann haben sie hinten in ihrem, irgendwie manchmal in ihren Haaren haben sie die Tees stecken.
Im Dutt, ja.
aber das ist ja, und dann halt ein Bleistift irgendwo. Aber ich meine, wenn sie halt einfach keine Hosentasche haben, dann ist es ja auch okay. Aber Männer haben Hosentaschen.
Darf ich kurz die unnötige Frage in den Raum werfen, warum ein Golf-Kleidungshersteller für Damen Kleidungsstücke produziert, die keine Taschen haben?
Die Frage würde ich schieben auf irgendeine Folge in drei Jahren.
Ich schätze, es schaut besser aus irgendwie, weil es dann halt da nicht so shoppt. Irgendwie.
Was aber tut
das
es nicht?
Ja, das ist ja wie, naja, shoppen, also hochshoppen.
Hochshoppen?
Ja, halt so Falten bilden an den, also so hoch, kennt ihr das nicht, hochshoppen?
Nein.
Aber ich meine, das ist ja wie bei Tennis.
Also, ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Rock ganz schön shoppt?
Ja, aber das ist doch wie bei, ich habe mich immer gefragt, warum haben Tennisröcke von den Damen keine Hosentaschen für die Bälle? Die müssen die ja auch immer dann so drunter schieben.
Da die wollen es halt etwas, das soll ja Hautanliegen wahrscheinlich sein, wenn du an den Ball eben. Da, ja.
Also, soll nicht shoppen halt.
Der soll halt nicht shoppen und ja, okay.
Ach du lieber Gott.
So, können wir jetzt mal im Programm weitermachen.
Falls jemand mit auch hier Niveau und Background-Wissen uns lauscht, kann uns ja vielleicht die Fachbegriffe kurz zumelden oder sich einfach als Gast für die nächsten Folgen irgendwie anmelden. Dann kriegen wir da auch nochmal die Hose shoppt.
Nee. Also hochshoppen.
Hochshoppen, ja, natürlich. Ist
egal. Frühshoppen, hochshoppen. Ja.
Ich werde es gleich
machen. Alles das Gleiche.
Daniel, jetzt reden wir mal über dich. Ich meine, wir haben lustigerweise vor zwei oder drei Folgen, haben wir ja schon mal den Ausschnitt hier in Tea Time gehabt.
Ja.
Da hast du Bernds, war das ein paar fünf auf, wo warst du da?
In der Türkei.
In der Türkei.
Es war ein paar vier. Bernd hat normalerweise mittlere, lange Eisen in paar vier Löcher rein.
Danke, Flo.
Sehr gerne.
Okay, also du kommentierst im Endeffekt von Random Peoples, also die dir quasi ihr Loch sozusagen schickt, das kommentierst du nach. Oder wie kamst du auf die Idee? Erzähl mal ein bisschen was über deine Instagram- und Social-Media-Aktivitäten.
Ich habe bei Anfangs einfach nur die Sachen, die ich einfach so gemacht habe, kommentiert. Und wenn ich meine ersten Sachen auch einfach so anhöre, dann waren die auch ganz normal einfach so gesprochen, ne, da bin ich nicht so durchgedreht. Das kam irgendwie so mit der Zeit, dass ich irgendwie immer ein bisschen Energie da reingelegt habe und die Leute fanden da ganz witzig. Und dann haben irgendwann mal welche gesagt, wäre ja ganz cool, wenn du uns kommentieren würdest. Und dann kam halt eins zum anderen. Ich sag mal, ich bin jetzt, glaube ich, aktuell bei Folge 45. Das heißt, 45 Leute haben wir schon kommentiert. Und das ist irgendwie schon auch geil für die Community, weil klar, man will sich ja selber präsentieren bei Social Media, aber ich glaube, diese Community-Faktor, einfach, dass die Leute selber sagen, ey, cool, der kommentiert mich und dass sie das dann auch so verbreiten, das ist schon eine coole Sache eigentlich, ne? Das macht einfach deutlich mehr Verbindung zu den Leuten und ich finde es auch einfach geil, wenn ich immer sitze, die Leute mir das zuschicken und ich einfach sehe, was die halt fabrizieren, manchmal für eine Scheiße, aber das sage ich eigentlich nie, aber manchmal ist das schon scheiße, was da passiert. Aber ich sag mal, ich spiele ja selber nicht gut, von daher kann man das auch verstehen. Aber es macht einfach Bock, die Leute einfach zu kommentieren.
Du spielst noch gar nicht lang Golf, ne? Hast du vorhin mal gesagt. Was mich wundert, weil du hast ja wirklich einen ganz, trotzdem, also du sagst, du spielst nicht gut Golf, aber du hast schon ordentlichen Golfschwung. Also.
Ja, 2,5 Jahre jetzt. Ich sag mal so, ich bin auch jeden Tag einfach am Spielen. Das machen wahrscheinlich viele. Davon zu sprechen, dass ich Talent habe, würde ich nicht sagen. Also dafür ist das, was ich da manchmal mache, ist einfach nur Katastrophe. Aber ja, es wird besser. Es wird wesentlich besser. Also ich glaube, irgendwann komme ich vielleicht an den Punkt an, dass Leute sagen, guck mal, der ist nicht scheiße. Also das, glaube ich, das erreiche ich und das ist auch mein Ziel.
Der ist vom Typus her jemand, der keinen Magneten oben an der Kette hat. Das ist kein Idiot. Wenn du das mal geschafft hast dann und keine Ballangel. Hast du eine Ballangel?
Oh, nee. Ballangel, nee. Stimmt. Das habe ich ja ganz, wie konnte ich das denn vergessen?
Ich hab nur einen selbststehenden Putter, sonst habe ich nichts. Sonst ist alles ganz normal. Und ich habe einen Elektrotrolle, ehrlicherweise.
Ich auch.
Also, sorry dafür.
Naja.
Das können wir mal vertiefen. Ist sowieso, jetzt müssen wir trotzdem mal unsere Community, unsere ZuhörerInnen auch nochmal ein bisschen abholen. Ich würde jede Wette eingehen, dass mindestens 60-70% davon einen Elektro-Caddy haben. Jeder.
Da bräuchte man gleich mal eine eigene Folge dafür, weil klar, also
der Elektro-Caddy, schaltet
ja,
ein.
Ich wollte jetzt ja auch nicht, ich meine, ich habe ja absichtlich etwas überspitzt reagiert vorhin.
Du hast dich verrannt, wie man
sagt. Ich habe das schon so gemeint, wie ich das gesagt habe. Aber also wir dürfen ja nicht vergessen, dass eins der großen Vorteile von Golf ist, die Golf über fast jede andere Sportart hat, ist ja dieses Thema, dass du das auch mit körperlichen Leiden auch in hohem Alter machen kannst. Und deswegen ist natürlich die Elektro-Trolley super geil, dass es das gibt. Ist doch gar keine Frage. Und für viele ist das auch wahnsinnig sinnvoll. Und es ist, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, es ist eine Hilfe für dein Golfspiel. Aber klar, du benutzt weniger beim Tragen ist natürlich auch eine eigene Sache. Jetzt hör auf. Aber jemand, der gesund ist und irgendwie halbwegs fit ist, da finde ich E-Trolley halt schwierig. Naja, gut.
Jetzt hast du ja fast wieder alle eingesammelt.
Ja.
Okay, dreifach unterstrich Bogi, für alle, die es nicht wissen, auf Instagram und Co. zu finden. Und jeder kann jetzt dir, was brauchst du, um dann quasi in die Kommentatorenrolle zu springen?
Im Endeffekt, wichtig ist mir A, dass die Qualität trotzdem ganz fein ist. Also ich finde das jetzt nicht so geil, wenn jetzt irgendeiner mit dem Nokia 3210 da irgendein Video macht. Sieht halt auch scheiße aus für die Leute, die das nachher sehen.
Ja.
Das heißt, im Endeffekt, wenn man mitmachen will, einfach nur, wenn es geht, Stativ wäre einfacher. Ansonsten, dass irgendeine zweite Person einfach dahinter steht und einfach nur relativ straight up hält, dass man das nicht die ganze Zeit da rum und her wackelt. Das macht das ein bisschen schwieriger, nachher auch den Shot Tracer reinzumachen. Einfach nur jeden Schlagfilm von hinten, mindestens 1080p, damit er wenigstens schön aussieht. Ja, dann ab dafür. Dann schickt man mir das einfach per Insta zu, ein paar Infos zu, eigenes Handicap, Name, welcher Platz es ist, welches Paar das ist, welche Schläger man genutzt hat, und dann den Rest mache ich dann einfach.
Jetzt schreist du ja da schon auch ein bisschen rum, ne? Haben sich deine Nachbarn schon mal bei dir gemeldet und gefragt, was zur Hölle ist eigentlich bei dir los?
Also Tatsache ist, das Haus, in dem ich wohne, das ist eigentlich komplett Familie, das ist das Gute.
Ach so, okay.
Und wir haben irgendwann, weiß nicht, letztes Jahr oder so, haben wir die Fenster erneuert. Und wenn die zu sind, ist alles gut. Vorige Tage habe ich auch, bei irgendwas habe ich auch rumgeschrien, ich hätte mein Fenster auf, meine Mutter schreibt mitten, weil ich mache das nachts. Und Mama schreibt mir 3 Uhr nachts, Junge, was ist los? Was ist mit dir? Ist alles gut? Sag ich, ja, alles gut.
Ich bin nur am Golf kommentiert.
Ja, genau. Ich mache das meistens immer nachts und Gott sei Dank hat sich noch keiner beschwert, außer Mama.
Mama verzeiht alles.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
So, wollen wir mal ein bisschen über den Profisport sprechen, der letzten Tage. Gestern habe ich Sky geguckt, DP World Tour. Mhm. Gestern bedeutet Sonntag. Und ich hörte vom kommentierenden Kommentator Sätze wie das gibt's doch nicht. Ich kann ihn schlecht nachmachen, aber ihr wisst, was ich meine. Es ging natürlich darum, dass wir gestern seit langem mal wieder wir hatten gestern mal wieder die Chance, eventuell einen deutschen Sieg auf der DP World Tour zu feiern. Es war ja eng für Marcel Schneider. Es haben dann so 2 Löcher dafür gesorgt, dass er leider nur, was heißt nur, trotzdem toll, geteilter Achter geworden ist. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Der Mann kommt ja bei mir aus der Ecke, gell? Kommt ja aus der Nähe von Biedigheim, deswegen bin ich da besonders stolz, Mundelsheim und so, super Sach. Aber das wäre natürlich geil gewesen. Oder, Entschuldigung, ich muss vielleicht, heute muss ich, glaube ich, direkte Fragen stellen.
Ja, bitte keine offenen
Statements. Seid ihr der Meinung, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer, seid auch ihr der Meinung, dass das toll gewesen wäre, wenn Marcel Schneider gestern gewonnen hätte?
Ja.
Toll, nächstes Thema. Mann! Wo ist die Emotion? Wo ist die Freude? Was ist los?
Ich habe meine Emotionen bei der Finalrunde der AT&T Pebble Beach Pro angelassen.
Ja, da reden wir ja gleich drüber.
Lass uns doch jetzt erstmal in Verein bleiben. Ne? Babco Energy.
Flo ist wieder spät ins
Flo hatte wieder Nachtdienst.
Ich hatte Gott sei Dank die frühere Schicht, ne? Nur 19 bis 21.45 Uhr und dann hat Kollege Gregor Biernert übernommen.
Alles klar. Ja. So, aber zurück zu Marcel.
Ja, ich meine, ich habe dann auch witzigerweise, wo hatte ich es denn gesehen? Weil ich habe es nicht live gesehen, aber ich hatte einen, oder hast du, genau, ich glaube Tea Time, Jens, du hattest eine Story
Tea Time, der Golf-Podcast, ja, wir haben es gepostet.
Als er gerade in Führung war und dann dachte ich mir, jetzt schaue ich 20 Minuten später mal ins Live-Scoring und dann war er 15. oder sowas, weil er irgendwie halt Bogey, paar Doppelbogey gemacht hat und es war ein enges Feld. Und ich meine, 8 Top 10 ist immer gut, vor allem früh im Jahr.
Ja,
Flo weiß das auch, ich sag mal, ein vernünftiges Resultat früh im Jahr ist schon sehr, sehr hilfreich für alles, was danach kommt, Confidence und so. Die spielen jetzt ja in Katar auch diese Woche. Aber klar, am Ende, ja, war einfach blöd. Er hat dann, glaube ich, Doppelbogey gemacht auf der 12 oder so. Und wenn du dann merkst, oh, aufs Leaderboard und dich überholt einfach ein Schwarm an Spielern, weil es eben so eng war dann gut. Es gab ja auch dann 3-Mann-Stechen am Ende. Aber hat eigentlich ganz nett ausgeschaut. Da ich meine, Bahrain die haben da früher nie gespielt. Deswegen war mir jetzt der Platz auch nicht bekannt. Aber die sind ja da voll im Einsatz da in ihrem Mittleren Osten, im Middle East Swing.
Kann ich mal kurz eine Frage zwischendurch stellen?
Ja.
Unbedingt.
ich habe immer extreme Probleme, wenn ich in so einem Turnier gespielt habe. Ich habe letztes Jahr an sich kein Turnier gespielt, aber ich bin so ultra heftig aufgeregt. Das ist doch wahrscheinlich bei Profis das gleiche in Grün, oder? Also im Endeffekt seid ihr doch wahrscheinlich genauso aufgeregt, aber ihr kriegt das ja einfach nur besser kompensiert, weil ihr einfach, weiß ich nicht, ritualisierter trainiert habt oder wie auch immer. Weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ihr einfach da hingeht und einfach zockt. Aber manchmal, ich habe so Herzrasen vor dem ersten Abschlag, da denke ich mir, Junge, es geht um nichts einfach. Niemand interessiert, wie scheiße du bist. Keiner guckt zu, aber das ist doch bei Profis, ihr werdet doch, keine Ahnung, da muss doch heftig sein, oder?
Ja, bei uns ist es genauso. Ich glaube, die zwei Dinge, die man da grob bearbeiten müsste, ist das eine, es gibt ja einen Grund dafür, warum man aufgeregt ist. Bei manchen ist es ein bisschen Lampenfieber, bei manchen ist es vielleicht die Verantwortung der Mannschaft gegenüber als vermeintlich wichtigster Spieler. Bei manchen so die Angst, sich zu blamieren, wenn man jetzt gerade so reingerutscht ist für irgendjemanden im hinteren Teil der Mannschaft, oder man will sich nicht blamieren vor Sieglinde und Gerhard, die jetzt auf die Eins gewackelt kommen und einem da zuschauen, wie man da vielleicht den Hackentreffer da irgendwie rechts in die Walachei reinschießt. Also jeder hat da ja unterschiedliche Gründe, warum er da nervös ist. Und da finde ich ein Zitat von Ricky Fowler ganz geil, als er gesagt hat, I've dealt with my demons. Das war vor der letzten Runde im LA Country Club bei der US Open. Da wurde er darauf angesprochen, nach so einer langen, ja, sag ich mal, Durststrecke, die er hatte, wie er jetzt dann morgen mit dieser Finalrunde im Final vielleicht umgehen wird. Und da hat er gesagt, natürlich bin ich nervös, natürlich mache ich mir irgendwo in die Hose, aber ich habe mich mit meinen Dämonen sozusagen, also mit seinen Ängsten auseinandergesetzt und sie akzeptiert. Es ist so, wie es ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Und der zweite Faktor ist, das hast du ja gerade eben gesagt, Daniel, so mit unseren ganzen Routinen. Ja, man ist handlungsfähig, man weiß, dass es kommt und man weiß, was man macht. Es ist dann nicht so ein reaktionäres Rumrennen, wie der Amerikaner sagen würde, like a chicken with a chopped off head. Ja, also man rennt da irgendwie nicht planlos in der Gegend rum, sondern man ist handlungsfähig. Und wenn man die beiden Dinge über eine gewisse Zeit lang genug trainiert, dann ist man für solche Situationen eigentlich ganz gut gewappnet.
Ich sag mal, der normale Golfer, der hat auch jemand, der vielleicht ein ganz vernünftiger Golfer ist, der hat dann ein ganz gutes A-Game, wie man es ja sagen würde. Aber danach kommt halt nichts. Das heißt, wenn du jetzt weißt, okay, du bist so nervös und die Hände zittern und quasi nicht kalter Schweiß auf der Stirn, dass du weißt, okay, das mit dem A-Game, mit meinem kleinen, hohen, feinen Bombendraw vom Tee, das wird wohl jetzt nichts. Dann ist die Frage, was tut man dann? Und der Profi, wenn er ein richtiger Profi ist, hat eine Option. Ja, okay. Der weiß dann, okay, wenn ich nervös bin, dann passiert mir normalerweise der und der Fehlschlag oder dann kann ich das und das nicht mehr abrufen. Was tue ich dann? Ja gut, dann nehme ich halt irgendwie, packe ich halt notfalls mein zweier Eisen raus, leg's an den rechten Fuß und quetsch einen da auf die Bahn raus oder sowas. Also man hat eine Option und dadurch, dass du die Option hast, nimmst du dieser Nervosität ja auch die Macht.
Ja, okay.
Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
Also auf jeden Fall ein großer Unterschied zu dem, was ich dann mache. Ne? Also Problem ist, wenn ich dann sage, okay, mein Fehlschlag wäre 800 Meter weiter rechts, den kann ich nicht einplanen. Ne? Also
ja, da ist oft kein Golfplatz. Ne?
Ja, genau, das ist ein Problem.
Irgendwann mal wird's eng.
Ich finde das mal so faszinierend einfach, wenn ich sowas sehe, wie unglaublich viel Confidence das einfach von den Profis einfach ist. Ne? Halt riesige Menschenmenge, die da einfach zuguckt, richtig wichtig, dass der jetzt passt und die stehen da und es wirkt einfach so, als wäre das Normalste der Welt, auch wenn es halt wahrscheinlich in den drinnen halt nicht so ist. Aber ich finde das schon sehr faszinierend.
Also ich finde, das hat auch teilweise mit der Persönlichkeit zu tun. Das sind halt Leute, das sind Rampensäue. Seien wir mal ganz ehrlich, das sind teilweise Rampensäue, die das eben lieben, die genau in dieser Situation sein wollen, die genau vor diesen 50.000 Leuten diesen 2- oder 3-Meter-Putt machen wollen. Ja, ich hatte einen bei mir in der Mannschaft in Mannheim, der immer gesagt hat, ich will diesen 3-Meter-Putt haben, wenn es um die Wurst geht. Der wollte nicht den Tap-In haben an der 14 mit 5 auf oder irgend sowas, um das Ding locker flockig zu gewinnen. Nein, die wollen wirklich diese brenzliche Situation haben. Die finden das doof, wenn das 6 auf fertig ist. Ja, wenn die mit 10 Schlägen Vorsprung auf die 18 gehen. Weil das ist nicht das, wonach sie dürsten. Das ist nicht das, was ihnen diese Befriedigung gibt, in dem Moment dann eben on top rauszukommen. Ja, deswegen, das ist teilweise auch in denen drin.
Okay, also ich hätte nichts dagegen, mit 10 Vorschlägen vorzugewinnen, aber das wird nicht passieren.
Du, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, sollte ich irgendwann mal mit, was nicht mehr passieren wird, aber wenn ich mit 7 Schlägen Vorsprung bei einer Open oder bei einer Masters oder bei einer US Open oder was auch immer.
Ist ja häufig, passiert ja häufig.
Genau, wenn das bei mir mal wieder so der Fall ist, dann kannst du sicher sein, dass ich da mit, keine Ahnung, 9 Eisen am Abschlag stehe. Also da wird.
Oder, ja, ich dachte jetzt, du schlägst mit 2 aufs Grün am Par 5 und machst dann 7 Putts, um Loch rum, um dir dann diesen Thriller zu lassen.
Genau. Um ihn dann auf 2 Meter abzulegen für den Putt.
Genau, um den letzten Putt, um gerade so zu gewinnen. Noch besser fürs Playoff, damit du nicht sofort weiter wirst. 2 Meter Putt, links, rechts, bergab, oh geil.
Ist geil, sehr gut. Nee, aber was ich nochmal kurz zu Marcel Schneider sagen möchte, ist, für mich ist er inzwischen auf der Tour angekommen. Hat 10 Top Tens, hat einmal einen zweiten Platz gemacht, der kam im Jahr 2020. Aber seitdem er fix auf der Tour ist, ja, 2022, da ist er 50. geworden, am Ende des Jahres in der Race to Dubai-Rangliste. Seitdem ist er für mich gefühlt angekommen, spielt jedes Jahr seine 6 oder 27 Turniere und ist jetzt schon nach 5 Turnieren wieder auf dem 53. Rang mit ja, knapp 100.000 Euro Preisgeld. Und seit 4 Jahren ist er jetzt konstant dabei. Letztes Jahr musste er noch kurz kämpfen. Aber ich glaube, mit der Spielanlage, die er mitbringt, der ist ein Spieler, der sehr, sehr tief gehen kann. Er war schon immer ein sehr explosiver Spieler. Der konnte eine 62 spielen, aber er konnte auch wiederum eine 80 spielen am nächsten Tag. Aber diese Durchschlagskraft ist ja am Ende genau das, was du brauchst, um gegen solche Spieler bestehen zu können. Ja, und ich glaube, es ist nicht einfach, da draußen zu gewinnen, aber ich glaube, wir werden ihn noch ein paar Mal in diesen Situationen erleben. Und dann schauen wir mal, wie es ausgeht.
Gleich sprechen wir über Flo's Spätdienst oder Frühdienst, wie auch immer, bei der USPGA Tour. In Pebble Beach wurde mal wieder gespielt, aber dazu gleich. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder alle fit machen für die Clubmeisterschaft. Wir sind in einem neuen Monat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde. Jeden Monat widmen sich in diesem Jahr Flo und Bernd einem anderen Hauptthema, um euch alle da draußen mit wertvollen Tipps fit zu machen für die Clubmeisterschaft im September. Im Januar haben wir jetzt viel Muckis aufgebaut, wie die Deppen auf die Dinger gedroschen. Klar. Scheißegal, wo die Kugel im Simulator hingeflogen ist, es war völlig wurscht. War eigentlich der schönste Golfmonat des Jahres, finde ich.
Ja, absolut.
Da war es
einfach egal.
Ja, eben. Hätte auch Daniel mit seinem 800 Meter nach rechts, völlig egal.
So nämlich.
Ja.
Hauptsache schnell.
Speed.
Endlich macht Golf wieder Spaß. Lass diese scheiß Bahnen doch einfach weg.
Ja, man kann auch keinen dann treffen, halt, das ist das Gute, ne?
Ja.
Man muss nicht mehr Angst haben, dass man halt, weiß ich nicht, 3 bis 4 Menschen tötet pro Runde. wenn der Faktor rausfällt, ist schon eigentlich eine gute Runde.
Wobei, ich habe es auch schon erlebt auf irgendeiner Range oder auch in einem Golfsimulator, dass da plötzlich ein Ball ganz komisch geflogen kam, der nichts mit deinem eigenen Ding zu tun hatte. Also das gibt's schon.
Okay.
Habt ihr schon mal jemals jemanden getroffen mit dem Ball?
Ja.
Nein.
Aber ja.
Ist ihm egal.
Also, ist nichts Schlimmes passiert. Ich wurde auch schon ein paar Mal getroffen.
Die Person konnte zwar nicht mehr reden, aber auch uns war alles gut. Ja,
aber es war besser so in dem Fall.
Aber Zuschauer bei einem Profiturnier ja. Tatsächlich, wo du dann am Schluss diese, was muss man immer machen? Handschuh, ne? Unterschreiben und dann verschenken.
Ja, klar. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe die Dame getroffen da in Bad Griesbach, ich glaube links von der 13 an dem Paar 5, nachdem ich mal wieder nach Angst vor Wasser rechts den kleinen Überdrahten gehauen habe.
Klassischer Fritsch.
Ja, und ich dachte, oh Gott, jetzt wollte ich unbedingt meinen zweiten Handschuh behalten, jetzt muss ich den da unterschreiben und abgeben. Na gut, dann ist es halt so. Aber am Ende hat sich herausgestellt, die Dame war anscheinend ein großer Fan von mir und als sie dann da irgendwie blutend auf dem Boden sitzen vorne
dann
saß,
dann ist er erst recht ohnmächtig zusammengebrochen.
Pass auf, sie hat sich dafür entschuldigt, dass der Ball von ihrem Kopf ins Wasserhindernis gesprungen ist.
Du hast aber den Kopf auch getroffen von der?
Ja, ich habe den Kopf getroffen.
Wenn, dann richtig.
Oh, das ist ja bitter. Das ist schon fast respektlos.
Also ich sag mal so, es gibt Spieler da draußen, die hätten die richtig zur Sau gemacht, dass er den Ball nicht in die richtige Richtung geköpft hat.
Genau, richtig.
Ernsthaft? Da hätten sich welche aufgeregt?
Naja, nicht wirklich. Aber es gibt schon, also was du da teilweise erlebst, wie da manche Spieler, also vor allem früher auch von den älteren Kalibern, wie die manchmal mit den Volunteers umgehen.
Oh ja.
Das ist wirklich eine Frechheit. Also. Oder was hatte ich... In Tschechien gab es ja immer auf dem Albatros, da gibt es ein, ja, ist ja wie in vielen Golfplätzen, da ist halt dann die Grenze vom Golfplatz irgendwo so auf Loch 16 oder 15 und rechts davon, dann ist da ein Zaun und dann geht es da die Böschung runter und dann ist halt da so ein Wanderweg.
Und da wandern halt Leute.
Auf diesem Wanderweg laufen halt normale Menschen,
denen
Golf völlig egal ist. Und glaubst du, die bleiben nicht stehen, wenn da jemand schlägt? Und da, also wie die teilweise, die Spieler da teilweise rüberfauchen, wo ich mir gedacht habe, sag mal, habt ihr eigentlich einen Dachschaden? Ist dem einfach völlig egal, was wir hier machen. Lass die da laufen, komm damit klar.
Ja, wirklich.
Aber da sind teilweise, also da merkst du wirklich so, ich meine, wir hatten es immer wieder mal, so das Thema, naja, Golfer, also gibt es halt auch viel Egoismus dabei bei vielen.
Ach nee.
Was du vielleicht brauchst.
Ja.
Ja, was du vielleicht auch brauchst für einen gewissen Erfolg, aber da checken sie gar nicht, wie die, dass es auch eine normale Welt gibt um diesen Golfsport drumherum. Und dass es Leute gibt, denen es einfach völlig egal ist, wer da am Tee steht.
Jetzt hast du meine Welt zerstört. Ich war jahrelang davon überzeugt, dass sich alles um mich dreht.
Ja, das darfst du doch weiter glauben. Das ist doch angenehm
das
für dich.
Das ist doch vollkommen okay. Also,
tut's ja auch, ja. Im Endeffekt. Ja,
aber sag mal, achso, nee, wir wollen ja jetzt erst, Entschuldigung, wir sind ja mitten im Road to Clubmeisterschaft.
Road to Clubmeisterschaft. Neuer Monat, neuer Hauptbegriff. Ich würde sagen, wir hören uns einfach jetzt mal die heutige Ausgabe an. Und dann könnt ihr zwar ja nochmal ein bisschen erklären, um was es im Februar dann tatsächlich gehen wird.
Und nun, macht euch bereit für die neue Rubrik mit dem Titel
Wochenquickie. Dass du mal wieder in diese Richtung denkst, ist ja klar. Es sind kurz.
Du musst doch nicht immer gleich an das eine denken. Das war gar nicht so gemeint. Wir können auch Quickie der Woche machen. Wir wollen ja die Leute zur Clubmeisterschaft ready machen. Race zur Clubmeisterschaft, Road zur Clubmeisterschaft, das ist die Straße zum größten Vereins-Championship.
Genau, die Straße zur Vereinsmeisterschaft.
Das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Patten, Patten, Patten. Wer kennt's nicht? In jedem Film liegt irgendwo im Büro, oft auch vom Bösewicht, liegt die Pattmatte am Boden. Und es ist gar nicht so weit weg, weil Patten kann man wirklich überall, auch im Winter. Man braucht natürlich irgendwie entweder einen Teppichboden oder eine Pattmatte. Und am Ende eigentlich nur ein Patter und ein paar Bälle. So, was kann man jetzt aber denn wirklich sinnvoll im Winter machen? Weil natürlich so Themen wie Breaklesen, Grünlesen, sehr, sehr lange Putts, die fallen halt nun mal raus. Aber auf der anderen Seite können wir zum Beispiel unser Setup trainieren.
Nein, doch.
Damit meine ich, stehen wir immer gleich am Ball. Also haben wir ein Setup, das sich wenig verändert, weil ihr könnt euch vorstellen, über so eine Saison verändert sich das natürlich. Der Abstand zum Ball wird größer, vielleicht die Ballposition wird größer. Da hilft uns ein Spiegel. Also es gibt diese Spiegel, die man am Boden legen kann. Da sind auch oft ein paar Markierungen drauf. Und wenn man einfach immer mit diesem Spiegel puttet, dann kann man zum Beispiel schauen, wo ist meine Augenposition? Kann schauen, dass die immer an der gleichen Stelle ist. Und da kommt Hansi Hilft ins Spiel. Beim Putten ist es sehr, sehr wohl sinnvoll, dass sich der Kopf nicht bewegt, dass man den Kopf unten lässt. Deswegen, man starrt sich einfach selber in diesem Spiegel da unten an und kann dann sicherstellen, dass der Kopf und die Augen ruhig sind.
Nein, das glaube ich ja gar nicht.
Der zweite Punkt, den man machen kann, ist das Thema Startrichtung. Ich sag mal, jeder hat vielleicht schon mal beim Putten Drills gesehen, wo so ein kleines Gate da gesteckt ist, entweder mit Tees oder es gibt auch eben sowas wie den Tutor von Pels damals entwickelt, wo so kleine Metallkügelchen in Vertiefungen sind, wo man sehen kann, startet mein Ball dahin, wo ich hinziele. Also da gibt es entweder eben die Tools oder man bastelt sich selber was, da kann man einfach trainieren. Putte ich dahin, wo ich hinputten möchte, ist natürlich nicht ganz zu vernachlässigen, dieser Skill beim Putten. Und dann Längengefühlsspielchen. Ja, ich weiß, die meisten Puttmatten sind nur 2-3 Meter lang, aber gibt auch ein paar längere und selbst da kann man auf kleinem Raum Längengefühl trainieren. Ihr nehmt euch 5 Bälle und versucht immer zum Beispiel einen Ball etwas kürzer zu putten als den vorangegangenen und schaut, dass am Ende der Abstand zwischen dem ersten und dem letzten Ball möglichst gering ist. Also dass ihr wirklich dieses ganz feine Gefühl für Länge auch im Bereich 2-3-4 Meter einfach schult. Da hat man einfach was davon, wenn man in die Saison startet und so seid ihr da up to date, auch in sehr, sehr kleinen Dosen. Jeden Tag, also 3, 4, 5 Minuten, da entsteht einfach ein großer, großer Effekt und eure Scores werden es euch danken.
So. Also in meiner Welt, wenn ich jetzt da beim Puttinggrün so einen Spiegel auspacken würde, das Gelächter wäre groß. Ganz
deswegen
ehrlich.
Ja, auf der Puttmatte zu Hause, wo es keiner sehen kann.
Macht's zu Hause, alleine. Guckt, dass es keiner mitkriegt.
Macht die Vorhänge zu.
Okay. Wir reden immer noch von dem Putting-Ding.
Ja, nee, also unter anderem, ja.
Wobei ich da auch sagen muss, also ich bin ja manchmal komplett, also am Anfang vor allen Dingen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, bin ich ja wirklich vom Glauben abgefallen, als dann plötzlich, ich weiß nicht, ich glaube, wir waren da in Hamburg bei den damals noch Porsche European Open und plötzlich fingen die Jungs an, auf dem Putting-Grün Wasserwagen auszupacken.
Ja, klar.
Da habe ich dann gedacht so, okay, Freunde, jetzt sind wir aber hier mal ganz komisch unterwegs. Aber das ist normal. Also auch in München und wie auch immer, die Jungs holen irgendwann die Wasserwaage raus, um mal richtig zu trainieren. Das ist schon krass. Also es ist schon nochmal ein anderes Level, logischerweise, ja, zwischen den Vollidioten, die mit dem Elektro-Caddy und einer Ballangel durch die Gegend laufen und des durchlauchten Kreises.
Und mit dem Putterclip.
Und mit dem Putterclip.
Ja, also du hast natürlich... Diese Wasserwagen-Thematik ist Aimpoint, also das ist diese Art und Weise, Grüns zu lesen und das muss man natürlich trainieren, wenn man es auf dem Platz nutzen will. Aber insgesamt, wenn man sich, ich sag mal, wenn du dir jetzt wahrscheinlich Bilder oder mit Mittwoche von Tourturnieren anschaust, wie da trainiert wird, mit was allem trainiert wird und wenn du das vergleichst mit von vor 15 Jahren, 20 Jahren, da sieht man schon mehr weirdes Zeug jetzt. Also es wird halt nichts dem Zufall überlassen. Da werden, der Puttstroke wird gemessen. Es gibt, wie viele Geräte es da inzwischen gibt, auch so, gibt es ein Gerät, das nennt sich Capto. Das ist so ein kleiner Sensor, den du an den Putterschaft dran machst und dann hast du daneben das iPad mit dem Programm und dann zeigt er dir halt genau, wie dein Stroke ist, wie die Schlagfläche steht, ob du da irgendeine Art von Zittern im Stroke hast. Also das ist nur ein kleines Tool und jeder Spieler inzwischen hat irgendwo seine, ich sag mal, seine Basics oder KPIs, wie es der Flo immer so schön sagt in der Fachsprache.
That's right, KPIs.
That's right, baby. Ich weiß, damit ich den Flo auch mit abhole hier bei der Diskussion. Und so wird nichts dem Zufall überlassen. Es werden die Schlaglängen gecheckt. Ich meine, du bist jede Woche unter Umständen auf einer anderen Höhe über normal Null. Das heißt, die Bälle fliegen anders weit. Du hast andere Luftfeuchtigkeit. Du hast mal kaltes Wetter, mal warmes Wetter. Und da geht das 9er Eisen manchmal 125 und manchmal 150. Und du musst dich halt jede Woche neu drauf einstellen. Und ich sag mal, das ist was, da würde ich sagen, da ist es auf der PGA Tour nicht ganz so brisant. Weil auf der PGA Tour ist es doch häufig so, natürlich haben die auch irgendwie unterschiedliche Höhen, auf denen sie spielen, aber da sind die Bedingungen, die Grassorten deutlich ähnlicher, als wenn du dich auf der DP World Tour bewegst. Weil ich meine, wir haben allein jetzt schon, ich meine, wo die überall rumspielen, in Afrika, in Asien, jetzt im Mittleren Osten, dann sind sie irgendwann wieder in Europa, du hast andere Grassorten, völlig anderes Klima, andere Höhen. Und da muss, also ich sag mal, du machst den gleichen Golfschlag, einmal in Johannesburg und einmal in Schottland. Und wie gesagt, da ist einmal fliegt das 9er 160 und einmal fliegt es 120, wenn es dumm läuft. Hm. Und das muss man halt wissen. Und das wird gemessen, das wird vorbereitet mit allem, was heutzutage da technisch möglich ist. Und das war auch, das ist jetzt noch nicht so, alles noch nicht so alt. Ne? Also das ist jetzt, wie gesagt, vor 15, 20 Jahren war das eher noch mehr mit Gefühl und mit Idee und mit Erfahrung verknüpft.
Ist denn hier, wenn ich mal fragen darf, hier beim, wo es gerade um Putten ging, wie stelle ich mir denn vor, wie viel Prozent des Trainings nutzt eigentlich ein Pro fürs Putten? Also wenn ich ja mal gucke, dann meist, was ich mache, wenn ich trainiere, gehe ich auf Range und
ballern. Bälle.
Genau, ballern einfach. So. Natürlich will ich versuchen, dass man da einfach auch Sinn und Struktur reinkriegt und manchmal auch ein bisschen Kurzspiel. Aber wenn es ums Putten geht, das ist der Teil, den ich am wenigsten mache. Wie ist das denn bei einem Profi? Wie viel Prozent machen die denn davon?
Ich würde sagen, so ganz, also erster Instinkt, ganz grobe Antwort, ein Viertel. Ich würde sagen, so 20-25% der Zeit wird ist Putt-Training. Also wenn du jetzt, wenn man sich jetzt mal so einen Trainingstag vorstellt, also so ein voller Trainingstag zu Hause, ich meine, das ist je nachdem, wie alt man ist, wie viel man aushält, ob man sehr extrem trainingsfleißig ist oder nicht. Aber wenn man jetzt mal von einem, weiß ich nicht, ich sag mal, für viele Spieler wäre, glaube ich, ein idealer Trainingstag, das wäre vielleicht so 6-7 Stunden golfspezifisch. Das heißt, du gehst vielleicht, du machst vielleicht 3 Stunden reines Training, gehst dann 18 Loch spielen oder du machst 4 Stunden Training und gehst 9 Loch spielen. Und nehmen wir mal an, du hättest jetzt so einen 4 Stunden Trainingsblock, dann wären in diesem 4 Stunden Trainingsblock wahrscheinlich irgendwo 2 bis 2,5 Stunden Kurzspiel plus Putten eingeplant. Okay. Mhm. Und dann 1,5 Stunden Range und dann gehst du auf die Runde zum Beispiel. Und dann oft würde halt das noch ergänzt durch eine Fitnesseinheit dann zu Hause in der Früh oder am Abend. Also insgesamt dann doch ein langer Tag mit allem drum und dran. Aber ich würde schon sagen, also so ein voller Trainingstag, da sind schon 1,5 bis 2 Stunden Putten immer mit dabei.
Ja, ich finde halt immer, wenn ich jetzt halt, sagen wir, ich gehe jetzt 2 Stunden auf den Platz, ich fühle mich danach scheiße, wenn ich davon eine halbe Stunde geputtet habe, weil Putten aus meiner Sicht so arschlangweilig ist. Klar, es macht so einen großen Teil aus, weil am Ende puttest du eigentlich auf jedem Loch, logischerweise. Dass du den halt irgendwie aus 50 Meter mal reinmachst, ist ja sehr unwahrscheinlich, besonders bei einem Amateur jetzt. Aber zu putten fühlt sich manchmal so an, als verschwendest du deine Zeit. Da kannst du lieber auf Range halten. Was spielst du, so fühlst du das an? Das ist natürlich Schwachsinn, aber es ist manchmal wirklich so.
Ja, kann ich verstehen. Also ich meine, putten ist nicht, also ich finde putten auch nicht spannend. Und ich kann auch grundsätzlich einem Amateurgolfer nicht verübeln, wenn er auf den Golfplatz geht, einfach nur spielen will. Also wenn er nicht auf die Range geht und nicht putten geht und also wenn er das den Trainingsteil weglässt, einfach nur sagt, ich gehe dahin, ich will spielen, ich will mit Kumpel spielen, das macht mir Spaß dran. Und dann, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Also es ist halt leider nur so, dass Golf verdammt schwierig ist.
Ja,
und man hat halt wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man es besser kann.
Das ist richtig.
Und damit, um es besser zu können, sollte man halt ab und zu trainieren. Das ist halt so doof, ne?
Jetzt haben wir es endlich verstanden, wie das
jetzt
funktioniert.
Der Groschen ist gefallen.
2 Dinge, die wir heute mitnehmen aus der Folge. Stellt eure Putter nicht mehr hin und trainiert, damit es Sinn macht.
Ich wollte noch mal ganz kurz auch, weil wenn wir jetzt Daniel schon zu Gast haben, ich meine, Daniel, du bist erst seit 2,5 Jahren irgendwie, hast was mit Golf am Hut, hast aber, wie gesagt, aus meiner Sicht eine der endunterhaltsamsten deutschsprachigen Social Media Profile in dem Golfbereich jetzt. Also ich finde es wirklich sehr unterhaltsam.
Viele, nicht nur diese
Kommentiersache, auch viele andere Sachen. Jetzt würde mich ja interessieren, weil wir es im Podcast auch, ich meine, wir haben da irgendwo unsere Hörer, unsere Community und wir unterhalten uns sehr, sehr häufig über dieses Thema Golf im deutschsprachigen Raum, in der Dachregion. Die Mühlen malen langsam. Wie kriegen wir mehr Schwung in die Sache? Wie kriegt man jüngeres Publikum? Wir haben jetzt oft das Thema gehabt, ja, Jens, wir vor allem letzte Folge, dass natürlich durch Social Media Präsenzen, durch Leute wie dich, durch die großen internationalen Leute, dass schon immer mehr auf das Thema Golf kommen, ob sie wollen oder nicht. Einfaches Beispiel, du schaust dir halt in deinem Insta-Feed, du bist sportbegeistert, dann kommt da halt schon mal irgendein Trickshot. Oder irgendein Bryson schießt ein Hole-in-One übers Haus. Das wird ja automatisch reingespült. Aber dann, das Problem ist dann, was danach kommt, die Anlaufstelle. Ich meine, du wohnst um die Ecke von Topgolf hier, vom einzigen Topgolf von der Ranch in Deutschland.
Ja, ja.
Bist selber immer wieder mal da. Das ist ja, ich sag mal, eins der wenigen Beispiele, wo das diese erste Anlaufstelle sein kann. Auch wenn wir vorhin schon im Vorgespräch darüber gesprochen haben, das ist halt auch dann wiederum nicht ganz günstig, sowas. Aber da möchte ich ganz gern mal wissen einfach.
Jetzt stell doch mal die Frage, ja. Mann!
Weißt du, wisst ihr, woran mich
der
jetzt gerade erinnert?
Der Ritter, der kann keine Frage stellen. Komma. Dann habe ich noch einen Gedanken, dann würde ich gerne noch über das Mittagessen sprechen. Und dann war ja noch die Frage, also er will einfach nur sagen, wir sind raus aus dem Game, nur ihr könnt den Golfsport retten. Siehst du das auch so? Ja, und wir können zum Hammer-Gag kommen.
Du bist seit kurzem erst im
Golfbereich. Du bist Golf.
Ich möchte wissen, wie du die deutschsprachige Golfgemeinschaft wahrnimmst und ob es alle Hoffnung verloren ist oder ob es nach vorne geht.
Die Frage verstehe ich nicht. Ich glaube, du musst mehr Background-Info geben, Bernd. Sorry, Daniel,
also,
bitte.
Alles gut. Also ich glaube generell, dass der deutsche Golfsport in den nächsten Jahren extrem groß wird. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr groß wird. Also die Entwicklung, die ich einfach selber sehe über meinen Account und die Leute, die jetzt Interesse daran haben, die sind wesentlich jünger, als ich es am Anfang gesehen habe. Das kann alles Zufall sein, aber ich glaube einfach, die nächsten Jahre wird der Golfsport, ob das jetzt in den nächsten 3, 4, 5 oder in den nächsten 10 Jahren ist, mir schnurzegal. Aber ich glaube, wir werden irgendwann an einem Punkt ankommen, an dem, wenn man über Sport in Deutschland spricht, dass man nicht an Golf vorbeikommt. Und das wird geil. Das wird wirklich geil.
Yes, mit welcher positiven Energie wir heute aus dieser Folge rausgehen. Guck mal.
Geil, oder?
Das ist überragend. Also,
und es war nicht gelogen, was ich gesagt habe.
Nein, du hast ja absolut recht. Wenn wir uns überlegen, wo wir in 5 Jahren stehen, dann ist das auch alles nur bunt, rosarot und wunderschön.
So nämlich.
Sehr gut. Pebble Beach, Herr Fritsch, ja. Du hast gearbeitet, ja, für den Powersender Sky.
That's correct.
Warst wieder on air.
Yes.
Und hast Rory McIlroy, letzte Woche hat er erst gesagt, er hat noch 2 große Ziele. Er möchte mal wieder den Ryder Cup gewinnen, weil das ist immer so. Und er möchte die Masters gewinnen, Klar. Das Masters gewinnen. So, gut, mit dem Gefühl im Bauch hat er jetzt schon mal ganz gut performt.
Ja, das war gar nicht so schlecht. Und vor allem der finale Flight war ja ganz spannend. Die drei haben ja auch gemeinsam, apropos Ryder Cup, 2023 in Rom gemeinsam den Ryder Cup für Europa entschieden. Deswegen, als sie anfangs da losgespielt haben, das sah so aus wie so eine Proberunde am Dienstag, muss ich ganz ehrlich gestehen. Man versteht sie gut, hat Witze ausgetauscht. Dann hat man so langsam gemerkt, okay, Rory und Shane sind dann doch etwas mehr die Freunde. Die sind dann so gemeinsam immer vorne rausgelaufen, haben dann sich miteinander unterhalten. Und Sepp ist so ein bisschen hinterhergelaufen. Ja, und dann am Ende, ich meine, wir alle haben es ja dann gesehen, als Gregor übernommen hat, was der Rory auf den 2. 9 dann mal eben abgefeuert hat. Das war schon ziemlich imposant. Vor allem, er hat endlich die 14 hingekriegt. Schon an den Tagen davor, jeweils mit einem 6er und 7er ist er ins Grün geschlagen. Immer nur das Paar gemacht. Und jetzt dann endlich für ihn wahrscheinlich befriedigend das Eagle, um natürlich die Voraussetzung zu schaffen für diesen grandiosen Sieg mit 21 unter Paar bei diesem geschichtsträchtigen Turnier.
Wisst ihr, was so ein Pro am Platz kostet? Ja. Kann man das kaufen?
Schlappe 25.000 US-Dollar.
Ui.
Für 2 Runden.
Aber da ist Essen mit drin.
Ja, da sind zwischendurch die Flasche Wasser nach der 9 ist mit drin.
Sind da Bälle mit drin? Die muss ich noch zusätzlich
holen. Die musst du bei deinem Pro quasi.
Dann mache ich es nicht.
Also 30.000 reichen dann.
Nee, genau, 30. Richtig. Also du brauchst für all drum dran wahrscheinlich 30.000, genau. Also
25.000, aber die meisten sind Sponsoren, oder? Also ich glaube nicht, dass du, also gibt es eine Chance? Also, jetzt nehmen wir mal an, ich stelle mich jetzt ein Jahr lang auf die Königstraße und versuche irgendwie Geld zu sammeln und komme auf 25. Also, wäre das denkbar oder irgendwie möglich?
Also, so genau kann ich dir das jetzt nicht sagen beim AT&T Pebble Beach Pro Am. Aber ich kann es dir sagen, wie es beim Alfred Dunhill Links gewesen wäre. Ja,
das du ja schon gewonnen hast.
Richtig, genau.
Mit Michael Ballack
im Jahr 2015. Ach, ich hänge im Clubhaus in St. Andrews. Richtig.
Dass du das wirklich als Sieg verbuchst für dich, finde ich beeindruckend.
Ich tue es ja nicht, das wird mir herangetragen.
Jens verbucht es als
Sieg.
Genau,
richtig. Also,
wieso denn nicht?
Ja, das ist die Pro-Am-Wertung in einem Einzelturnier.
Ja, und?
Welche Pro-Am-Wertung hast
der
du
schon? Der hat da trotzdem irgendeine Salatschüssel in die Kamera gehalten und hat ein Interview gegeben. Fertig. Mhm. Was soll das denn? Genau.
Auf jeden Fall, um dir auf die Frage zurückzukommen. Also,
zählt nicht.
Was die...
Schau auf seine. Geh doch mal auf die World Tour, gib Florian Fritsch an und schau, wie viele ET-Siege da stehen.
Da stehen genauso viele wie bei Bernd.
Genau, aber bei mir stehen mehr CT-Siege.
Ja, das stimmt, das ist richtig.
Okay, wir fahren zusammen, beides. Egal jetzt, komm. Also was kostet das da?
Naja, da ist erstmal die Voraussetzung, da wird dein Resümee gecheckt. Da wird gecheckt, wen kennst du alles, wie sieht dein Business-Netzwerk aus? Und wenn das stark genug ist, dann wird entschieden, ob du irgendwo zwischen 6.000 bis 10.000 Pfund zahlen darfst, um da dann daran teilzunehmen.
Es geht ja im Vergleich tatsächlich.
Das ist günstig, ja. Du musst halt nur. Ja,
aber guck mal, hier,
du musst nur eine gewisse
hier könntest
Vorarbeit
du auch was gebracht
haben,
dass du gewonnen hast, weil hier könnte ich sagen, ich kenne einen ehemaligen Sieger.
Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber ganz wichtig für Bernd, du kennst einen ehemaligen Sieger der Pro-Am-Wertung, nicht der European Tour.
Richtig.
Ach so. Oh Gott. Nicht, dass ich was Falsches sage bei der Anmeldung.
Nein, das wäre nix. Dann, ne, also.
Aber Rory immer noch im Saft seines Lebens, oder? Also ich meine, der Typ ist ja einfach auch...
Also ich habe bei meiner Recherche einfach mal Rory McIlroy mir angeschaut, also was der schon alles gewonnen hat. Und der ist ja erst 35, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Der ist 35.
27 Siege, oder?
Der ist fucking 10 Jahre jünger als ich.
Der hat 4 Majors, 27 Siege auf der PGA-Tour. Und wenn du dir noch die ganzen Awards anschaust, welche Ranglisten er gewonnen hat. Ich glaube, der hat 6, 7 Ranglisten gewonnen. DP World Tour allein hat er ja, glaube ich, 5 oder 6 Mal jetzt gewonnen, die Rangliste. Den FedEx Cup hat er irgendwie auch 3 Mal gewonnen. Dann hat er diesen Award, jenen Award, den Jack Nicklaus Award, den Arnold Palmer Award und den Daniel Triple Bogey Award. Und hast du nicht gehört? Also der hat ja gefühlt jeden Award, den es irgendwie gibt. Ja. Das ist ja krass.
Aber es reicht trotzdem nicht, um nicht in jeder Kommentarspalte zerfetzt zu werden.
Genau, für irgendetwas.
Das ist einfach das Allergeilste. Wie Rory McIlroy immer in den Kommentarspalten, weil sie halt alle nur noch, ja, der choke doch eh wieder, braucht er wieder 10 Schläge vorne bei den Masters und verkackt es dann doch. Also das ist so geil, wie der gemeine Sportsfan sich im Social Media so ausdrückt. Das ist Wahnsinn.
Ich glaube, das ist auf allen Ebenen so. Aber so langsam sollte es dann funktionieren mit Augusta. Das wäre ja natürlich schon dann der Eisbrecher schlechthin.
Ja, definitiv.
Ich glaube auch, dass wenn er Augusta gewinnt.
Hört er auf.
Das hört auf.
Ja, nee, das glaube ich. Aber ich glaube, dann kommen.
Dann kauft er sich ein Elektro-Caddy.
Dann kauft er sich ein E-Trelli und einen Clip. Ja. Und eine Zählkette. Ja, aber gut, für die Backline damals, wo er so verkackt hat, hätte er eine Zählkette gebraucht, ne?
Oh, böse.
Rory, wenn du zuhörst, sorry, ich bin dein größter Fan.
Aber ich glaube, das wäre wirklich mal ein Gag, wenn irgendeiner von den Profis jetzt mal anfangen würde, so eine scheiß Zählkette zu haben.
Oh Gott.
Dann hat die aber jeder.
Ja.
Das, ja, klar. Ja,
da gibt es dann eine von Gucci für $399 oder so.
Ja.
Was sie auf jeden Fall angefangen haben zu machen.
Jetzt kommt's.
Ja, genau. Und da kriege ich auch so einen Aggress. Kennt ihr diese Bürsten mit diesen Stahlborsten und den Plastikborsten.
Ja, die sind lebenswichtig. Fang jetzt nicht auch noch an, mir das malig zu machen.
Manchmal, wenn ich kommentiere und die zeigen Bilder von der Driving Range, siehst du, wie die Kollegen diese komische Bürste
am Gürtel dran haben, an
den Gürtelschlaufen dran haben und nach jedem Schlag natürlich sinnvoll ihren Schläger sauber machen, damit der Ball wieder ordentlich fliegt. Ja. Aber das ist auch so etwas, wo ich mir denke,
nee, das geht nicht.
Hä?
Das ist wie, und dann sind die auch noch an so Zugbändern, ne? Wie beim
Genau, richtig.
Dann haben die auch noch hier diese, wie nennt man das hier, so diesen Zug.
Aber was ist denn jetzt daran scheiße, dass ich meine Schläger sauber machen kann?
Da nimmt man das Handtuch, da gehst du zum Bag.
Aber da komme ich nie in diese Rillen rein.
Ja, da kannst du, die Bürste ist am Bag, das ist ja okay. Es geht nicht um die Bürste.
Die darf nicht an der Hose hängen.
Nein, genau. Die ist doch nicht an der Hose.
Weil das dann wieder, wie war der Fachbegriff?
Lame.
Ja.
Ist dann lame.
Nein, ich meinte vorhin die bei den Frauenklamotten, wie war das? Weil das hochshoppt.
Shoppt, genau. Shoppt.
Das hochshoppt. Wie gesagt, bei Frauen ist was anderes, weil die haben ja keine Hosentaschen.
Also nochmal.
Ist jetzt was anderes.
Liebe Dachregion, Bürsten an das Back, nicht an den Körper.
Nein, auch nicht ans Back. Einfach in die Tasche.
Ja, was denn nun?
Eine Bürste am Back ist ja okay.
Ach komm. kannst du
das. Aber fühlt sich das nicht auch scheiße an, wenn man das am Körper hat? Also wenn du.
Naja, schlägst? Das baumelt halt hier in so einer. Rechts hinten haben sie das immer an so einer dieser Gürtelschlaufen. Und da haben sie das dran bei, auf der Range und dann machen sie einen Schlag und dann kommt hier die Bürste an dem Zugband vor und dann wird da gebürstet und dann wird der nächste Schlag gemacht.
Ja, und der Schläger ist super krass, sauber, 1A, mega.
Nein, ich sag dir, wie der korrekte Vorgang ist. Du machst den Schlag. Ja. So. Im besten Fall hast du
drauf.
Im besten Fall hast du einen Divot genommen.
Ja.
Rotzt drauf, genau wie Bernd gesagt hat. Dann nimmst du ein Tee. Dann kratzt du das aus den Rillen raus.
Hm, ja. Scheiße.
Und dann wischst du mit dem Fuß quasi drüber.
Ganz genau, unten an den Spike, dann wischst du unten einfach so, klopfst es noch hin, dann kannst du auch gleich den Dreck von deinen Golfschuhen wegklopfen von der Seite. Und dann wird es einfach so ein bisschen sauber gekratzt über die Softspikes.
So, und dann kommt der nächste Ball.
Alles klar, gut.
Das ist der korrekte Prozess.
Aber der Prozess dauert ja ewig dann, wenn du daran rumkratzt.
Ach so, aber die Bürste da rausholen und da so rumschrubbern und die ganze...
Daniel, es ist wirklich so, das ist eine andere Welt... Die zwei und der Rest dieser ganzen, dieses Klüngels. Und wir leben in einer anderen. Das ist wirklich so. Das ist.
Ich merke das schon.
Ja.
Ich merke das schon. Also, wie gesagt, ich muss alle meine Utensilien, die ich fürs Golfen bis jetzt genutzt habe, auch leider wegpacken durch Bernd.
Ja.
Ja. Ja. Ist schon traurig, schade.
Hast du deine Schläger zum Beispiel auch immer im selben Fach?
Das ist okay.
Oh, was? Oh,
warte.
Entschuldigung.
Hast du deinen Driver immer oben links oder unten rechts, was auch immer? Immer in derselben. Spur.
Also theoretisch weiß ich, wo jede Sache hingehört. Am Ende der Session ist nichts mehr da, wo es war.
Sehr gut. Wenn du das, wie ich als Caddy bei Herrn Fritsch zum Beispiel mal machst, du lieber Himmel, da bist du nicht nur enterbt, da bist du am Arsch. Ja. Da ist also alles, was wir bisher aufgezählt haben, also wenn das Eisen 7 nicht exakt an derselben millimetergenauen Position in diesem scheiß Tragebag ist, ist die Runde gelaufen. Ist vorbei. Strich durch. Ende. Kannst vergessen. Kannst gleich nach Hause gehen. Und wir reden jetzt noch nicht mal davon, dass wir auf der Bahn sind, sondern wir sind immer noch auf der Driving Range. Auch da muss das alles exakt
sein. Ich habe noch was für meine Liste. Golfbags, die für jeden Schläger ein einzelnes Fach haben. Das geht auch nicht. Das geht nicht.
Ja, aber manche finden das cool.
Nein, du brauchst...
Hey,
du brauchst
das, das findet keiner cool.
Es gab doch mal dieses Dreieck-Ding, was man so zusammenklappen konnte.
Du brauchst vier bis fünf Fächer. Das ist das, was du brauchst.
Ja,
was ist denn so schlimm daran? Ich dachte, ihr sortiert so schön.
Vergiss es. Nein, ja, nicht das fragen. Ist, das ist einfach so eine cool. Ganz andere...
Sortieren mit Style.
Ja, genau. Das ist ein uncooles Sortieren.
Nee, immer mit eurem scheiß Style. Was soll das denn immer? Ich gehe doch nicht zum Modenschau.
Das ist so, stell dir vor, du machst dein Besteckfach in der Küche auf. Und du hättest für jedes Messer eine einzelne Minikerbe.
Dieser Vergleich hinkt, so große Schubladen hat doch kein Mensch.
Nein.
Ja, aber das ist
ich
das
gleiche,
Idee. Das ist, die Messer kommen dahin, die Gabel dahin, die Kürzenlöffel dahin, die langen dahin und die dünnen dahin.
Gut. Beschließen wir diese heutige Folge, weil wir haben jetzt gleich fast die Stunde voll.
Gut.
Mit ein bisschen gute Laune, wo wir alle hoffentlich heute mitgehen können. Das kommt ja immer auf die Auswahl an.
Gott.
Hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
Okay.
Oh Gott, der wird auch scheiße. Der wird, weiß ich jetzt schon. Niveau-technisch am Arsch. Okay?
Nein, pass auf. Ich nehme den anderen. Den finde ich auch gut. Der ist besser. Der ist Fußball. Fußball ist doch was Schönes.
Fußball ist scheiße seit diesem Wochenende. Egal was.
Ja. Womit nähen Fußballer ihre Nummern auf die Shirts? Mit einer Nähmaschine.
Ach, wegen Neymar. Ja.
Gott. Oh Gott, Bruder. Okay, an dem Punkt sage ich, ich muss los. Es war mega gut bei euch. Hat echt Spaß gemacht. Aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo auch ich sage, das war's.
Das war's, ne?
Klasse.
Durch.
Klasse, Jungs.
Oh Gott. Oh Mann, war das schlecht. Der war so schlecht.
Vielleicht sollten wir doch noch mal schnell 10 Minuten weiterquatschen, damit wir das Niveau wieder...
Also vor allem, wenn du sagst, der ist besser als der, den du davor hattest.
Das ist der andere.
Jetzt musst du aber auch den anderen bringen, ohne Mist.
Soll ich den anderen
erzählen?
Ja,
bitte.
Okay, pass auf. Was passiert mit einem Waschbären, wenn er zu viel trainiert? Er wird zur Waschmaschine.
Okay, der war, aber dass du sagst, dass der andere besser war, das ist traurig für dich.
Das ist echt traurig.
Aber okay.
Ja, nochmal, Daniel, das ist eine Welt und das ist unsere Welt. Das muss man einfach akzeptieren. So.
Aber wie ich das ist, kann ja nicht jede Folge absolut hochklassig sein.
Natürlich ist das so, hallo?
Ja, vor allem, wenn du dabei bist.
Das wäre so, als würdest du auf der DP World Tour spielen und sagen, ich kann ja nicht jede Woche den Cut schaffen.
Ja eben,
ist ja nicht mein Anspruch. Auch so. Ich muss auch mal Samstag, Sonntag frei haben. Ich muss ja, auch mal, muss auch mal waschen.
Damit du trainieren kannst. Ja.
Freunde, nächste Woche sind wir wieder da. Daniel, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Und sorry nochmal, dass wir dir jetzt eine Stunde Zeit gestohlen haben. Wir hoffen, du konntest das irgendwie...
Ja, ich muss das ein bisschen bewältigen heute noch ein bisschen.
Kompensieren,
Trauerarbeit
genau.
machen, aber ich denke mal, das ist okay.
Es gibt Hilfe, Professionelle da draußen. Gelbe Seiten einfach aufschlagen und dann geht's. Folgt bitte alle dreifach-bogey. Wir verlinken das auch nochmal bei uns in den Shownotes. Das lohnt sich. Also gerade, wenn man vielleicht auch ein bisschen gefrustet ist vom eigenen Golfsport, einfach mal ein bisschen über Daniels Account scrollen und schon hat man wieder
einfach über Daniel lachen.
So nämlich. Einfach mal sehen, wie scheiße ich bin.
So. Dem ist jetzt gerade, fällt mir jetzt gar nicht ein, wie ich das jetzt irgendwie retten kann. Danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Folgt uns, macht, was ihr wollt. Klickt alles weg, alles an. Ich weiß gar nicht, wie das in der heutigen Zeit so alles funktioniert. Und denkt dran, eure Putter bitte nicht hinstellen. Das ist eigentlich die wichtigste Message in dieser Folge gewesen.
Das ist richtig,
mein Gott,
das
könnt ihr vergessen. Wie viele Leute werden da jetzt in den nächsten Wochen, wenn die Saison wieder richtig losgeht, auf die Fresse gefallen? Hätten wir das heute nicht gesagt. Bis nächste Woche Dienstag. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Ciao. Schreibt uns, liked uns. tee-time.golf. Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.